Hallo und willkommen bei Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Mein Name ist Paul Elvers und ich bin Head of AI der Funke Mediengruppe. Bei Off the Record spreche ich mit Menschen, die ganz nah dran sind beim Thema künstliche Intelligenz. Auch dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Nick Sonemann, Gründer von Future Candy, Innovationsexperte und Futurist. Viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Nick, willkommen bei Off the Record. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, Paul. Danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr. Du bist Innovationsexperte, Keynote-Speaker und Futurist.
Okay. Ja.
Würde ich mal sagen, oder?
Ja, Futurist ist ein guter Begriff. Mag ich gerne. Ist nicht ganz, also ich würde es selber jetzt nicht sagen, weil ich finde, Futurist sind immer so Leute, die denken über die Welt in 50 Jahren nach. Mhm. Und das beißt sich so ein bisschen mit dem Thema Innovation. Innovation ist eigentlich ein bisschen mehr gegenwartsbezogen.
Okay.
Und wir gucken uns die nächsten, wenn man so will, 3, 4, 5 Jahre an maximal. Also Technologien, die heute schon entstehen. Aber ich mag es trotzdem, wenn man das sagt. Aber ich würde es vielleicht nicht selber über mich sagen.
Ja. Ein anderer Term, der auch viel kursiert, ist so dieses Foresighting. Kannst du damit was anfangen?
Ja, genau. Aber das machen wir nicht. Also okay. Foresighting ist eine eigene Disziplin in dem Business, das wir machen.
Ja.
Wo du wirklich versuchst, so Szenarien zu erstellen und dann überlegst du dir so irgendwelche Einflussfaktoren und versuchst so einen Raum zu machen, wo könnte sich was hinentwickeln. Wir sind ein bisschen mehr anwendungsorientiert. Also wir nehmen eine Technologie und gucken, wie könnte diese jetzt im Bereich Retail oder im Bereich Produktion so relevant sein.
Okay.
Also ist ein bisschen ein anderer Business-Zweig. Vermischt dich dann schnell, weil oft in der Recherche, um so ein Projekt bei uns zu machen, musst du natürlich Foresighting machen. Aber als Produkt für unsere Kunden machen wir kein Foresighting.
Verstehe. Also können wir vielleicht zusammenfassen, du schaust auf die Zukunft immer mit einer starken Rückbesinnung auf die Gegenwart und auf das, was gerade passiert.
Ja, wenn du so willst. Also ja. Rückbesinnung jetzt nicht, okay. Aber auch wir gucken auf die Gegenwart und überlegen, welche Technologien machen jetzt Sinn.
Ja.
Und versuchen natürlich dann Trends zu antizipieren. Und insofern, da ist dann dieses Foresighting, was du gerade angesprochen hast, spielt eine Rolle. Genau. Also das ist das, was wir machen, ja.
Ja, cool. Ja, ich freue mich total, dass wir gleich da auch tiefer einsteigen, darüber sprechen, wie funktioniert eigentlich Innovation in deutschen Unternehmen.
Ja.
Welche Herausforderungen bringt auch KI mit sich? Und müssen wir vielleicht Innovation auch nochmal anders denken? Aber bevor wir da direkt reinsteigen, würde ich dich gerne auch noch ein bisschen besser kennenlernen und auch unseren Zuhörerinnen vorstellen.
Okay.
Du bist gebürtiger Hamburger, glaube ich.
Ja, ist richtig. Ja, ich bin geboren im Westen von Hamburg, da so in Großflottbek, Othmarschen, da bin ich aufgewachsen, ja.
Bist, glaube ich, auch aufs Gymnasium Othmarschen gegangen.
Genau, ja.
Richtig, ja. Und bist dann nach deinem Abi, glaube ich, nach England gegangen zum Studieren, richtig?
Ja, erstmal lange Zivi. Also lange ich hatte Zivi? Irgendwie Pech, dass ich 13 Monate Zivi machen musste. Das war echt krass, ey. Und dann hatte ich auch noch, also ich habe wirklich sehr lange zwischen Abi und Studium gebraucht. Also ich habe erst mit das echt abgefahren. Das kann man heute gar nicht. Ich habe ja Leute, die sich bei mir bewerben, die sind fertig mit dem Bachelor, die sind 21. Ich habe angefangen zu studieren, da war ich 22 in England. Also ich musste auch eine Klasse wiederholen in der Schule. Das kommt noch on top. Das gibt's ja heute auch nicht mehr. Also ich bin nach England gegangen. Warum England, werde ich oft gefragt. Oder fragt man, das ist vielleicht jetzt heute gar nicht mehr so unüblich. Also damals war das halt so, ich wollte was mit Medien machen. Wirklich, so der Klassiker. Und es gab keine Studiengänge in Deutschland so richtig, die das angeboten haben. Und dann hat ein Freund von mir in London studiert und hat gesagt, komm, hier in London gibt's gerade coole Sachen. Und das war ja damals noch EU, dann konnte man sich da einfach bewerben. Als EU-Bürger konnte man da auch ohne Studiengebühren studieren. Und dann bin ich nach London gegangen.
Das war so Ende der 90er Jahre.
Genau,
Anfang
also
der
99 bin ich dann rübergegangen, genau. Ja. Also 2000, genau, also das Herbst 99, das war dann genau die...
Wie war das damals, als du da angefangen hast zu studieren? Ich glaube, die Medienlandschaft hat sich da ja auch schon irgendwie einmal massiv verändert durch das Aufkommen des Internets.
Ja, also da kann man jetzt extrem viel erzählen, was sich da geändert hat. Also interessant ist auf jeden Fall erstmal, dass die Unis da, gibt es halt diese ganz akademischen Unis in England, das die Cambridge und Oxford und auch die LSE und sowas. Und dann gibt es natürlich so ganz viele Unis, die eigentlich Fachhochschulen waren früher. Die wurden dann unter Thatcher umgenannt, die hießen dann Polytechnik und jetzt heißen sie University. Und dazu gehörte die University of Westminster, in der ich studiert habe. Und die war halt sehr anwendungsorientiert. Also da ging es dann 70ern um. Da hatten wir ein Radiostudio, ein Fernsehstudio, also alte Medien, die wir da so bespielt haben. Und da haben wir richtig gelernt, so eine Sendung zu fahren und so. Also da war es auch gar nicht richtig akademisch. Es gab natürlich auch eine Menge Kurse, die sehr akademisch waren. Aber ich musste auch sagen, es gab auch ein paar Sachen, die ich heute kritisch sehe oder damals schon, wo ich dachte, mein Gott, da hätte ich auch ein bisschen mehr so lernen wollen. Deshalb habe ich auch noch einen Master gemacht, dazu kommen wir gleich noch. Aber dann ist auch so, man muss sagen, was ich auch nicht so richtig wusste, ich wollte ja dann eigentlich auch nie wieder zurück. Ich habe es echt genossen in London. Aber es war schwer, einen Job zu finden da, weil die Medienbranchen sind sehr nationalistisch. Das wusste ich und hatte ich geahnt. Aber ich hatte gedacht, in London ist das anders, dass man so als Deutscher auch irgendwie Platz findet da in der Branche. Aber es ist eben auch in England so, du musst eigentlich Native sein. Und das ist ja ein bisschen so auch in Deutschland, würde ich sagen, dass du, um wirklich jetzt auch so irgendwie Erfolg zu haben, musst du schon bis eigentlich in der klassischen Medienwelt irgendwie Native sein. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert, aber es ist, würde ich sagen, immer noch ein bisschen so, dass du tendenziell die Branche, das Land kennen musst, die Sprache sehr gut halt ohne Akzent sprechen. Das konnte ich natürlich auch nicht. Also ich wollte jetzt auch nicht fürs Mikro oder so, aber das ist halt einfach ein Einstiegsding, dass du da nicht so richtig reingekommen bist. Das war auch ein Grund, warum ich dann gesagt habe, ja gut, also wenn es so schwer ist, hier einen Job zu finden in der Branche, dann, ich habe da übrigens einen Job gefunden, also nur als kleine Warnung, es gab da schon Jobs, aber das war dann eben deshalb ein Job, weil ich in so einer Doku-Produktion gearbeitet habe, die über Nazis recherchiert habe und dann brauchten sie jemanden, der Deutsch sprach. Also insofern war so, dass die kleine Story.
Okay, verstehe. Gibt's irgendwas, was du da kennengelernt hast, so in der englischen Medienwelt, was du so in Deutschland überhaupt nicht gesehen hast?
Also was natürlich krass waren die Radiosender, die da sind. Die hatten natürlich, weil die hatten so einen krassen Wettbewerb in London, dass sie so extrem innovative Sachen gemacht haben. Die haben die hatten Friday Night, also Radio 1, also vom BBC hatte so einen Top-DJs jeden Freitagabend da eingeladen. Dann hatten die so einen extrem bekannten Fernsehmoderator in anderer Sender, Capital Radio, hatte Chris Tarrant, das ist ein Fernsehmoderator, den haben sie für Millionen eingekauft, um die Morningshow zu moderieren. Also wirklich so richtige Stunts, richtige Mega-Stunts haben die gemacht. Das war natürlich auch eine andere Zeit, da waren noch viel mehr Werbebudgets in diesen Medien drin und so. Ja. Aber da hast du gemerkt, wie die da draufhauen. Während bei uns das alles schon so Formatradio war, total durchgethemed, die Radiomoderatoren am Morgen kannte man eigentlich fast schon gar nicht mehr. Da war das noch so richtig so, das war auffällig. Und ansonsten hast du gemerkt, auch die haben halt viel mehr, das war die Zeit, wo The Office rauskam von Ricky Gervais. Das war ja so ein riesen Comedy-Format damals. Also du hast gemerkt, das britische Fernsehen treibt und macht echt innovative Sachen. Die haben ja damals Wer wird Millionär werden, die Supertalent. Das sind alles diese Sachen, die in der Zeit entstanden sind, die bis heute eigentlich tragen in vielen Sendungen. Die sind alle in dieser Zeit entstanden, Anfang der 2000er. Da hast du gemerkt, das war so ein wirklicher Nukleus damals in London. Also da sind viele Sachen entstanden, die bis heute in einigen Sendungen laufen.
Mhm. Ja, spannend. Dennoch oder vielleicht ja auch sozusagen wegen des angespannten Jobmarkts bist du dann zurückgegangen nach Hamburg, hast nochmal an der Hamburg Media School ein MBA, glaube ich, gemacht.
Genau.
Wie war die Zeit für dich?
Ja, also genau, das passte. Also ich hatte das nicht geplant. Ich war jetzt nicht so wie viele Leute, die heute sich bei mir bewerben, die dann einen Bachelor gemacht haben, die wollen ein Praktikum machen, weil sie ganz sicher noch einen Master machen wollen. Das war bei mir anders. Ich wollte irgendwie in London bleiben und wie gesagt, ich hatte einen Job und irgendwie hat sich das aber nicht so entwickelt, wie ich wollte. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, dann rief mein Vater irgendwann an und meinte, hier, mach so eine neue Schule auf. Wir hatten es nochmal diskutiert, wir hatten nochmal darüber geredet, ob du nicht noch vielleicht doch noch ein Studium machst. Weil ich hatte auch, und das habe ich ja schon gehabt, war auch ein bisschen unzufrieden mit der Uni in London, weil ich halt dieses Medienstudiengang, den ich da gemacht habe, das war ja Medienwissenschaften, das war gar nicht so viel Wissenschaften, das war viel mehr so praktisches Radiosendungen, Steuern und so. Dann habe ich gedacht, irgendwie muss man ja noch mehr lernen können. Und dann bin ich zur Hamburg Media School gegangen, die hat damals neu aufgemacht für viele, die das nicht wissen. Das war eine Innovation in Hamburg damals. Hamburg war ja ein sehr berühmter Medienstandort, heute immer noch mit der Funke-Gruppe, die hier auch ein großes Büro hat. Aber wir haben leider natürlich auch viele Medienunternehmen verloren hier. Jetzt Grunonial, dann damals die Premiere, heute Sky ist weggegangen, Sat.1 war in Hamburg. Also ganz viele große Fernsehsender sind nach München gegangen in den 2000ern. Und Hamburg hat dann gesagt, wir wollen das retten. Wir wollen Hamburg schützen, wir wollen Medienstandort erhalten und wir brauchen vielleicht auch Nachwuchs. Und dann hat die Politik zusammen mit der Privatwirtschaft, mit großen Medienhäusern, die es hier gab, plus noch mit der Uni zusammen haben sie so ein Public-Private Partnership gemacht. Also Innovation eigentlich im Bereich Unis und haben eine Uni gegründet, die heißt Hamburg Media School. Und das war nur für postgraduale Studiengänge. Genau, und da habe ich angefangen. Ich war der Erste im ersten Jahrgang. Damals 2003 bin ich dann nach Hamburg zurückgekehrt und habe da ein MBA in Medienmanagement gemacht. Und das war super, weil ich da ja wirklich das gelernt habe, was mir irgendwie gefehlt hat. So ein bisschen die ganzen Zusammenhänge kennengelernt. Und das, glaube ich, trägt bis heute. Also ich glaube, das hilft mir jetzt auch als in meinem Unternehmertum.
Du hast ja so ein paar bekannte Kommilitonen.
Ja, ich weiß noch, wie ich dann, also in meinem ersten Jahrgang oder in dem ersten Jahrgang war auch Philipp Westermeier, den kennen ja wahrscheinlich viele hier, die hier zuhören. Und wie wir uns dann da kennengelernt haben am ersten Tag, da hatte er so einen Anzug an mit Krawatte und so, das war schon ganz witzig. Ja. Und alle waren so ein bisschen lässiger gedresst. Aber
war denn der Philipp so damals?
Ja, der war immer schon, der war witzig, eigentlich witzig. Wir haben manchmal darüber geredet, wir haben so Revival-Treffen ab und zu von diesem ersten Jahrgang, wo wir dann immer sagen, also wenn wir uns bei einem vorgestellt hätten, dass er niemals auf die Bühne geht und so, dann wärst du das gewesen, Philipp. Also er hat uns wirklich überrascht, weil er eigentlich nicht so die Rampensau war damals. Er hat sich immer so eher so im Hintergrund gehalten. Wir standen alle da, haben wild diskutiert und er saß da ganz ruhig an der Seite und hat ein paar Fragen gestellt. Also das war damals nicht absehbar, sagen wir so, was er heute aus ihm da geworden ist. Mhm.
Und rückblickend, gibt es irgendwas, wo du sagst, das macht Sinn, warum er am Ende die OMR gegründet hat und so weit damit gekommen ist?
Ja, das glaube ich nicht. Also die OMR war nicht absehbar damals. Aber was Unterschied war bei Philipp, muss man ehrlich sagen, und das ist ja, er ist ja ein sehr guter Unternehmer, muss man sagen. Er ist ja wirklich, er ist immer sehr pragmatisch und an den entscheidenden Stellen auch mal visionär. Er kann gut mit Geld umgehen. Das sind ja alles Sachen, die ihn erfolgreich machen. Und natürlich hat er auch extremes Glück gehabt, dass diese OMR gegründet wurde in der Zeit, wo diese Digitalbudgets ins Online-Business gegangen sind. Das ist natürlich diese Timing-Sache, da hat er einfach Glück gehabt, aber das gehört ja alles dazu. Das Glück des Tüchtigen. Ich glaube, was damals absehbar war, ich erinnere es noch, dass wir alle irgendwann gefragt wurden, was wir denn mal machen wollen nach der Hamburg Media School. Und wir alle so, ja, mal gucken und mal sehen, es gibt ja das und das interessiert mich. Und Philipp hat ganz klar gesagt, er möchte Vorstandsassistent werden bei einem Verlag. Mhm. Ist er ja auch dann geworden. Mhm. Also er war der Einzige, der eine ganz klare Vorstellung hatte und auch wusste, dass das eine entscheidende Position war, damals in der Medienindustrie, um dann eben genug Einblick zu bekommen und so. Also das war interessant zu sehen, wie zielstrebig er ist. Und das konnte man damals, da hat er sich schon ein bisschen unterschieden von uns. Also und das merkt man heute ja auch. Also er ist ja auch immer noch sehr zielstrebig und nimmt sich was vor und baut dann auch so Sachen auf. Die ganze OMR, diese ganzen Teilbusinesses, die er da aufgebaut hat, das hat er sich ja so zurechtgelegt. Das ist ja nicht durch Zufall entstanden. Also die Podcasts, das Podcast-Business, dann diese Review-Seite und so. Mhm.
Ich habe gesehen, du warst dieses Jahr auch wieder auf der OMR. Bist du noch im Kontakt mit Philipp?
Ja, wir sind eng befreundet, ja.
Okay. Nachdem du aber dein MBA dann abgeschlossen hast, wusstest du noch nicht genau, was du machst oder hattest du schon einen Plan?
Gute Frage. Also natürlich hatte ich so Vorstellungen. Ja. Du bewirbst dich dann, also wir alle Kommilitonen haben dann angefangen, sich zu bewerben. Wir haben dann ja auch das Glück, dass wir sehr exponiert waren in diesem ersten Jahrgang. Viele Medienunternehmen haben sich auch vorgestellt. Also ich weiß, dass da waren Fernsehproduktionen dann dort, die sich vorgestellt haben. Dann war da natürlich Verlagsbusiness, Mediaagenturen waren dort. Und dann habe ich verschiedene Sachen mich beworben. Und am spannendsten war es für mich nachher, dass ich eine Mediaagentur kennengelernt habe, was ich gar nicht wusste. Ich fand das deshalb spannend, weil da an der Mediaagentur, der war damals, das ist ja heute auch alles ein bisschen anders, das war ja die entscheidende, die Spinne im Netz, wo das Geld war. Also in den Mediaagenturen waren Millionen von Euro drin, die verwaltete das Werbebudget von großen Werbetreibenden. Und das wusste ich durch mein Studium. Ich wusste das vorher nicht. Ich hatte eine Mediaagentur überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja.
Und ich fand das auf einmal spannend. Ich dachte so, wenn ich da bin, wo alle das, jeder eigentlich was haben will, also die ganzen Medien melden sich ja, Medienhäuser rufen dich immer an und sagen, hast du nicht mal wieder irgendwie eine Idee? So war es auch im Job. Also ich muss sagen, es ist ein guter Startpunkt für viele Leute in der Medienindustrie. War es, ich glaube heute immer noch, weil du hast Werbebudget als junger Mensch und auf einmal melden sich bei dir Leute, weil die was von dir wollen. Also du baust schnell ein Netzwerk auf in der Branche, weil natürlich kannst du ein bisschen mitentscheiden, nicht alleine, es ist ja alles, es ist ja eine Mediaplanung, die wird natürlich abgesegnet, aber irgendwie kannst du dir mal anhören, was macht denn die Funke-Gruppe? Aha, interessant. Ja, vielleicht können wir mal gucken, die haben ja da so einen neuen Podcast, können wir den nicht bewerben oder so. Also du kriegst Exposure. Es ist leicht für dich, Leute kennenzulernen in der Branche, weil du eben was hast, was alle wollen.
Ja.
Werbegeld.
Ja. Ja.
Und das ist ein Vorteil. Und man muss dazu sagen, ich hatte auch, das ist vielleicht entscheidend für meinen weiteren Verlauf. Ich hatte damals in dem Vorstellungsgespräch meinen Chef kennengelernt damals und der meinte, wir bauen hier eine neue Unit auf und du bist der Jüngste. Ich war dann, ich war 27 oder 28. Du wirst, was ja heute eigentlich gar nicht jung ist, aber damals war das so und er meinte, das ist so ein Innovationsunit. Wir wollen angucken, das war die Zeit, wo diese ganzen Online-Portale und Plattformen entstanden sind, die auch Werbegeld genommen haben. Also Facebook hat, glaube ich, sich lange ja gegen Werbegeld gesträubt. Auf einmal haben die auch Werbegeld angenommen. In YouTube wurde es so, dann In-Game-Advertising. Und die haben dafür so eine Unit gegründet und dafür suchten sie jemanden. Und das war dann ich und noch mein Kollege. Wir waren dann so in so einer neuen Unit, total exponiert, auch nochmal in der Firma. Das hat auch geholfen. Und da ging es dann zum ersten Mal, dass er meinte, ihr seid sozusagen verantwortlich für das Thema Innovation. Okay. Weil jetzt fragst du natürlich, wie bin ich auf Innovation gekommen? Da gab es keinen großen Plan. Das kam auch so durch über so einzelne Sachen. Und ein wichtiges Erlebnis war eben dieser Prozess, wo ich dann gedacht habe, ich gehe zu einer Medienagentur, ich bewerbe mich da mal. Dann hatte ich das Vorstellungsgespräch. Und dann kristallisiert sich eben raus, dass diese Position da neu geschaffen wird. Und dann dachte ich so, wow, das ist eine Opportunity und hat auch was mit Innovation zu tun und darauf habe ich Lust. Mhm. Und also so, das war ein entscheidender Punkt, weil dann das ging der Verlauf meines Lebens ja dadurch ein bisschen weiter.
Mhm. Verstehe. Wir können gleich noch mehr über Innovation sprechen.
Genau, genau.
Das ist total wichtig. Inhaltlich warst du aber da zu der Zeit genau an diesem Punkt, wo sich, glaube ich, das Marketing auch total verändert hat.
Genau,
und auch sozusagen die Art, wie geworben wird im Internet ja komplett sich transformiert hat mit sozialen Medien, mit neuen Plattformen. Wie hast du das wahrgenommen? Was hat sich da komplett verändert? Wie war auch vielleicht die Rolle von dir in dieser Zeit, da Innovation voranzutreiben?
Ja, also ich glaube, es war ein bisschen vor der Zeit, vor der Zeit, wo diese ganzen Real-Time-Advertising-Sachen, die gab es damals noch nicht. Es war relativ klassische Banner-Werbung, aber du hast gemerkt, dass Firmen immer so Testbudgets hatten. Also es war relativ cool für uns, dass sie gesagt, komm, wir haben hier mal 50.000 Euro, 100.000 Euro oder sowas, macht mal was. Und da könnte man wirklich sehr kreativ sein. Also wir haben dann In-Game-Advertising-Kampagne gemacht, wir haben so Events gemacht, wo wir dann im Internet so Communities erzeugt haben, wo wir mit MySpace noch zusammengearbeitet haben. Also wirklich so Early-Days-Internet und es war wirklich wild. Also weil es ging auch gar nicht so sehr um KPIs und sowas, sondern es ging viel mehr um Image. Guck mal, was wir wieder auf MySpace Cooles gemacht haben mit der und der Marke und so. Also das würde man, glaube ich, heute nicht mehr so machen.
Also es war jetzt nicht so klassisch AB-Test getrieben, wir vergleichen mal die Performance.
Das gab es ein bisschen, natürlich. Ja. Dann hat man verschiedene MySpace-Profile und überlegt, sollen wir es so machen oder so? Was klickt besser? Das gab es schon. Aber dieses ganz krasse Performance-Advertising, das hatten wir damals nicht. Das war so eine Bubble, wo eher so um Glamour ging.
Mhm. Ja, verstehe.
Und ich weiß noch, wir hatten so ein Produkt entwickelt in der Agentur, das fand ich echt smart, das hieß Next. Der Name ist jetzt natürlich nicht so clever, aber die Idee war, wir nehmen vier Werbetreibende aus vier unterschiedlichen Bereichen. Das war dann McDonald's aus dem sozusagen Fastfood, dann hatten wir die Radeberger Gruppe aus dem Bereich Bier, dann hatten wir Beiersdorf und dann hatten wir noch verschiedene damals Werbekunden der Agentur und die hatten sich alle committed, jeder sollte 150.000 Euro ausgeben. Und in verschiedenen neuen Medien. Also das fand ich eigentlich clever, das könnte man heute immer noch so machen. Also die einen haben dann gesagt, wir machen In-Game-Advertising, die anderen haben gesagt, wir machen das in Communities, bei YouTube und weil keiner hatte Erfahrung damals.
Ja, ja.
Und dann war das dann die Idee, ich bezahle einen Stream, lerne aber aus allen.
Ja,
also die Daten wurden dann geshared. Sie waren natürlich zum Teil nicht vergleichbar, weil natürlich sind die Produkte unterschiedlich, aber es war schon eine Menge da zu lernen und es hat den Kunden auch sehr gut gefallen. Ich glaube, das könnte man immer wiederholen, wenn es eine neue Technologie gibt, könnte man sagen, komm, wir machen mal verschiedene Projekte und ihr lernt davon. Mhm. Also ich finde das eine clevere Idee, aber aber im Internet würde man das heute nicht mehr machen.
Ja,
da gibt es ja genug Performance-Daten.
Das stimmt. Also das Advertising hat sich natürlich auch
ein
bisschen weiter verändert.
Das glaube ich, das kann man sagen. Also dieses crazy sehr stark performancegetriebene Realtime-Advertising und so weiter, das gab es damals noch nicht. Und ja, das habe ich auch nicht mehr betreut, weil dann bin ich ja dann auch immer weitergegangen.
Ja, verstehe. Genau, lass uns darüber sprechen. Du bist weitergegangen, du hast dich irgendwann selbstständig gemacht, hast Future Kenny gegründet, aber warst davor nochmal woanders?
Genau, also ja, das muss man schon erwähnen. Ich hatte irgendwie Lust, also dieses Ganze, dass ich hatte bei dieser Agentur die auch die Aufgabe immer wieder zu verschieden, die hatten ja verschiedene Standorte.
Ja.
Und ich musste immer aufklären. Also ich war da mit meinem Einstiegsjob da schon sehr exponiert. Also wir haben diese Kundenprojekte gemacht, die ich gerade erzählt habe. Ich hatte aber auch immer die Aufgabe, fahr doch mal nach Düsseldorf und erzähl mal den Kollegen da aus dem Fernsehen, was jetzt mit YouTube geht. Und dann war ich sozusagen immer der kleine Typ, der da rumgefahren ist, und alle diese Senioring-Leute aus der Agentur, die da jahrelang Erfahrung hatten, haben mir dazu gehört, was jetzt bei Facebook für Erwerbung geht und so weiter. Also ich hatte so eine Vorträge.
Okay.
Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin hier der Innovationsguru geworden sozusagen. Also habe ich mich nicht genannt, aber und dann habe ich gesagt, okay, das bringt mir Spaß, Leuten so von der Zukunft zu erzählen. Und dann bin ich zu einer Firma gegangen, die heißt Trend One in Hamburg, die das halt professionalisiert haben. Die haben mich auch angesprochen, weil die mich erlebt haben bei so einem Kundenevent, wo die waren und wir waren mit der Agentur, und dann meinten die, es war cool, wie du da so einen Vortrag gehalten hast, kannst du das nicht auch bei uns machen? Und dann bin ich gewechselt und war in so einer reinen Innovations-Trendforschungsfirma. Und da war ich 5 Jahre, die haben ja verschiedene Produkte auch. Also ich muss sagen, da war ich angestellt. Ich war also, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, erstmal ein paar Jahre, also ich war insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 Jahre angestellt, ganz klassisch.
Ja.
Und dann habe ich mich mit Mitte 30 selbstständig gemacht.
Mhm. Und hast Future Kenny gegründet.
Genau.
Richtig. Was ist Future Kenny?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine Entität, die sich entwickelt. Also wir sind eine Innovationsagentur, /Beratung. Agentur deshalb, weil wir halt Umsetzung machen. Wir bauen Prototypen. Wir haben jetzt ein Projekt für ein großes Pharmaunternehmen, die im November eine Konferenz haben zum Thema Krebsforschung. Da kommen 150 Ärzte und Ärztinnen aus ganz Deutschland in Frankfurt zusammen. Mhm. Und das sind alles Onkologen. Und diese Pharmaunternehmen macht Krebsmedikamente. Und wir bauen jetzt einen Prototyp, das auf der Bühne mit Ärzten diskutiert ein humanoider Roboter mit einer KI über Krebstherapie. Warum? Weil ein Szenario, das es in Zukunft geben wird, ist, dass ein Tumorboard, so ist das heute, also wenn ich jetzt Krebs hätte, ja, dann würde ein Tumorboard zusammensitzen in diesem Krankenhaus und über mich entscheiden. Und dann, guck mal hier, das ist der Nick, der hat das Karzinom Stufe 2, die und die Biomarker, was würdet ihr machen? Und dann würde man sagen, ja, du würdest sagen, ja, ich würde das operieren. Aber du bist auch Chirurg. Du würdest natürlich sofort operieren wollen. Daneben sitzt der Strahlentherapie-Typ, der sagt, ja, ich würde das bestrahlen. Der Nächste sagt, ich würde da Medikamente geben und so weiter. Und jetzt ist die Idee, dass in Zukunft, das möchte der Gesetzgeber, sitzt an dem Tisch eine KI. Und die sagt, ich habe euch jetzt zugehört, ihr habt vergessen, es gibt gerade eine neue Autoimmuntherapie, die wurde gerade von der WHO veröffentlicht, die würde sich hier eigentlich besser eignen. Mhm. Also so, und dann stimmen die untereinander ab, und dann sagt natürlich am Ende entscheidet ein Mensch und sagt, ich glaube, wir sollten erstmal das eine versuchen und dann das andere. Also ich skizziere das jetzt hier sehr schablonenhaft, und wenn jetzt ein Onkologe zuhört, dann sorry, falls ich das so falsch hier darstelle. Aber die Idee ist, dass das genau dargestellt werden soll, weil, das ist tatsächlich so, der Gesetzgeber möchte, dass in 2 Jahren bei immer eine KI in jeder Diagnose mit dabei ist. Und um das darzustellen, jetzt sind wir bei der Story, Future Kenny jetzt ein Prototyp. Also wir bauen nicht den Roboter, wir reden jetzt mit Firmen, die Roboter herstellen. Mhm. Wir bauen diese KI, die auf der Bühne in einem Case, den wir konstruieren, mal in der Unterhaltung mitarbeitet. Mhm. So zum Beispiel. Also, oder die, ja, das ist eine Idee. So, und das sind so Innovationsprototypen, die wir bauen. Wir haben in der Vergangenheit ein Innovationsprototyp gebaut, das ist vor Gorillas, und diese ganzen Lieferservices haben wir für einen Werkzeughersteller einen Lieferservice gebaut für Werkzeug. Das heißt also, du sitzt zu Hause am Wochenende und sagst, Mist, ich muss ja hier noch diesen Schrank zusammenbauen, mir fehlt so ein Akkubohrer. Dann gehst du auf hamarando.de und dann liefert dir jemand den Akkubohrer, und dann holt er den auch wieder ab.
Also auch am Wochenende.
Auch am Wochenende. Das haben wir gebaut, so als Startup, so Corporate Startup, ist aber dann am Ende nicht richtig geflogen, weil es eine schwierige Zielgruppe ist. Also ich erzähle jetzt hier so anekdotenhaft, um zu klar zu machen, was wir machen. Was der Unterschied ist zwischen einem Zukunftsforschungsunternehmen und einem Innovationsunternehmen. Also wir versuchen, eine Idee, die ein Kunde hat, dass er sagt, du, ey, wir müssten doch mal so ein Werkzeugunternehmen, wir müssen in diesen Verleihmarkt rein mit unserem Werkzeug, dann überlegen wir, was könnte man da Innovatives machen und dann entwickeln wir so eine Idee. Das ist jetzt ein paar Jahre her, deshalb kann man da so, macht das jetzt vielleicht auch keinen Sinn, weil sowas kannst du jetzt an jeder Ecke machen, aber damals war das neu. Und so, oder das mit diesem, der Gesetzgeber will, dass wir inzwischen in Zukunft KI nutzen, wie können wir das dann mal in so einem, auf einer Bühne zeigen? Ja, da müssen wir, glaube ich, nur so ein Handy auf den Tisch legen auf der Bühne, bringt ja nichts. Mhm. Da musst du schon einen Roboter in die Mitte stellen. Also so entwickeln wir Ideen und dafür zahlt man uns Geld. Und das andere, was wir machen, vielleicht um das kurz zu erklären, ist, wir machen Inspiration. Viele Unternehmen wissen ja gar nicht so ganz genau, was los ist. Also wir sind hier auch im KI-Podcast. Viele Unternehmen wissen so ganz oberflächlich, was da draußen passiert. Und dann sagen wir, pass auf, wir machen mal eine KI-Masterclass mit euch. Wir kommen mal zurück, wir zeigen euch mal, was da alles möglich ist, wie das funktioniert. Mhm. Und dann verbringt ihr 1,5 Tage mit uns und dann enablen wir euch und könnt ihr mehr entscheiden, in welche Richtung ihr gehen wollt.
Okay, verstehe. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Roboter.
Ja.
Also ich finde erstmal, ist natürlich ein Riesenthema, also auf vielen Ebenen. Also natürlich einerseits die Relevanz und auch die, Schwere des Prozesses, nenne ich es jetzt einfach mal, um die es da jetzt geht. Also eine ärztliche Fachentscheidung, wie mit einem Patienten verfahren werden soll, künftig zumindest zum Teil von der KI entscheiden zu lassen, ist, glaube ich, eine ganz schön krasse Veränderung, wo ihr sozusagen Bestandteil seid. Das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente, die ich mich bei solchen Themen dann immer frage, ist die, ich war im März in den USA und da gibt es überall schon diese kleinen Roboter, die haben so 6 Räder und so ein kleines Fähnchen, sieht eigentlich aus wie so ein Thule-Fahrradanhänger, der so alleine fährt. Und die bringen Essen und die transportieren schon Güter von A nach B. Da gibt's autonom fahrende Autos.
Ja.
Manchmal hat man das Gefühl, da drüben funktioniert sowas alles, aber bei uns dauert irgendwie alles länger. Und
ja.
So ein Roboter, wie ihr ihn jetzt dort baut für die Krebsforschung,
ja gut,
also, wird es den im nächsten Jahr geben?
Also, ja, um das zu beantworten, also, vielleicht nochmal, also um das kurz zu beantworten, das ist, der Gesetzgeber möchte, dass Diagnosen, egal, nicht nur Krebsdiagnosen, sondern jede Art von komplexer Diagnose von einer KI supported wird. Natürlich wird in keinem Krankenhaus, in einem Gremium, wo irgendwelche Ärzte zusammensitzen, da so ein Roboter rumlaufen zunächst. Aber da steht halt ein Computer mit einer KI drauf. Und das will der Gesetzgeber. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du als Patient, als Paul, wenn die das nicht nachweisen können, kannst du die verklagen auf Kunstfehler. Das ist ein, verstehst du? Also, und du willst es ja auch. Du willst ja, dass die neuesten Ergebnisse mit in deine Diagnose reinfließen. Und das kann ja nicht ein Human, kann das alles gar nicht berücksichtigen. Also vielleicht nochmal zurück, was... also erstmal um 3 Sätze. Wir machen nicht nur solche Sachen, sondern wir machen auch Reisen. Zum Beispiel ein Riesenthema, das wir auch gleich noch ein bisschen vertiefen können, ist ja, wir sind auch betroffen von dieser ganzen KI-Problematik. Absolut. Wir haben Geld verdient mit Reports zum Teil, ja, also Studien, Benchmark-Studien, wo Unternehmen uns 20.000 Euro gezahlt haben dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt hier ins Metaverse. Was sollen wir denn da machen? Und dann haben wir denen so einen Report geschrieben, was man da machen kann. Das ist Business, gibt es für uns nicht mehr. Das ist weg. Das geht alles jetzt über ChatGPT oder andere Plattformen, weil natürlich niemand mehr 20.000 Euro ausgeben will dafür. Das kannst du ja selber prompten. Mhm. Also haben wir auch überlegt, was ist jetzt der Kern von Future Candy? Und insofern habe ich vorhin gesagt, Beratung und wir sind in so einem, verändern uns. Eine Sache, die wir uns jetzt gerade, die wir auch vielen Unternehmen anbieten, sind eben Sachen, die eine KI niemals berühren kann, die sie aber trotzdem brauchen. Zum Beispiel machen wir Reisen zu innovativen Standorten. Wir fliegen jetzt nach Komagen, da ist ein riesen Health Cluster. Die haben da Novo Nordisk und Leoberg und die haben da eine ganz erfolgreiche Pharmaunternehmen.
Ja.
Und wir fahren jetzt mit Pharmakunden aus unserer Netzwerk dahin und machen da so Reisen. Dann machen wir ein Tech-Abo. Das heißt, wir bieten Firmen die Möglichkeit, die allerneuesten Technologien, auch humanoide Roboter, aber auch eine coole, jetzt so eine Brille, ganz normale Brille, sieht aus wie mit so einem Display drin, ein Realtime-Übersetzer, ein 3D-Drucker für Essen. Also ganz neue, auch teilweise verrückte Technologie. Holen wir, besorgen wir aus dem Netzwerk, kaufen wir gegebenenfalls und machen dann so ein Abo und dann kriegt man, das ist so groß wie dieser Tisch, ist das Paket. Mhm. Das kriegst du alle 3 Monate und da drin sind halt ganz viele coole Technologien. Die kannst du ausprobieren und dann kannst du dir selber dich enablen. Du kannst sagen, die Technologie hatte ich mir anders vorgestellt, das ist Quatsch. Ja. Brauche ich nicht.
Ja.
Und da hast du schon mal, kannst du als Unternehmen sagen, müssen wir nicht, im Moment nicht beachten. Und dann sagst du, ey, das hat mich überrascht. Wusste ich nicht, dass es jetzt sowas gibt. Lass uns da mal tiefer reingehen. Und das ist wichtig für einige Unternehmen, also die, damit sie bessere Entscheidungen treffen können. Und sowas machen wir auch. Also das nur so als kleine Erklärung, weil sonst, damit man den Laden versteht, wir bieten halt verschiedene Innovationsprodukte an.
Ja, verstanden.
So, das noch dazu. Und jetzt nochmal, was war deine Frage?
Naja, also ich glaube auf 2 Ebenen. Ich fand es einerseits natürlich spannend, dass wir jetzt so ein sehr schweres Thema haben oder ein Thema, wo wir einfach sehen, dass sozusagen die Veränderung, die Technologie jetzt vorantreibt, einfach Aspekte schon betrifft, die einfach eine hohe Relevanz haben, auch für einfach die Personen, die es dann in der Situation betrifft.
Ja.
Es gibt natürlich gute Gründe, das eben auch genauso zu verfolgen. Also genügend Studien, die ja belegen, dass die Auswertung von Kernspintomographie, Bildern oder Röntgenbildern eben durch KI zum Teil eben dann auch schon die Leistungsfähigkeit von Ärzten übertreffen kann oder eben auch die sozusagen das Zusammenarbeiten zwischen der KI und den Ärzten an vielen Stellen eben nützlich ist. Deswegen, ich glaube, die Relevanz ist gegeben, dass man sich dem eben öffnet. Mhm. Aber andererseits, glaube ich, ist es halt auch eine große Herausforderung für uns gesellschaftlich. Ne? Also ich wollte das ein bisschen einklammern mal in diese generelle Frage, wie wir das eigentlich schaffen und wie ihr vielleicht auch einen Beitrag leistet, quasi innovationsfreudig zu sein und eben auch an den Stellen Menschen mitzunehmen, zu sagen, das ist gut. Also wir bringen jetzt also so einen Roboter auf die Bühne und zeigen euch mal, KI kann eben bei diesem Prozess helfen und eben auch Offenheit, Neugier zu wecken und eben auch den Weg zu gehen, dass sich unsere Realität wahrscheinlich verändern wird.
Boah, da steckt jetzt viel drin. Also eine Sache, die mir auffällt bei der Frage, wie du sie stellst, sowas Ähnliches bekomme ich häufig, ist so ein gewisser Kulturpessimismus, den wir haben. Also Technologie, ich glaube, das meintest du gar nicht so, aber Technologie wird immer erstmal so ein bisschen als Bedrohung auch wahrgenommen. Oh Gott, was da jetzt auf uns zukommt und ist ja ganz gefährlich und schwierig und so weiter. Das hast du, glaube ich, gar nicht so gesagt, aber ein bisschen schimmert das so durch. Und das ist sicherlich eine europäische Sichtweise, sehr starke, dass dann immer sofort diese Fragen kommen. Ja, was ist denn jetzt die Bedrohung? Was ist ja, wollen wir das überhaupt? Haben wir nicht alle ein bisschen Angst und so?
Da geht es gar nicht so um meinen Standpunkt so sehr, sondern eher so um die Zahlen.
Genau.
Also es gibt ja Studien zum Vertrauen in KI, und wir sehen, dass Europäer, westliche Welt hat halt ein ganz geringes Vertrauen, während hingegen Schwellenländer, Entwicklungsländer zum Teil ein sehr, sehr hohes Vertrauen dieser Technologie gegenüber haben. Ich weiß auch noch nicht genau, woran das liegt, aber wir sehen das ja.
Ja, und es ist natürlich so ein bisschen Doppelmoral, ne? Wenn dann der Nicolas Turley aus Itzehoe, der ja der Produktchef ist von ChatGPT, der sitzt in Hamburg auf der Bühne, also das ist der zweite, drittwichtigste Mann da bei ChatGPT oder bei OpenAI, ist ein Deutscher, kommt aus Norddeutschland. Und der sagt, der zweitwichtigste Markt von OpenAI ist Deutschland.
Absolut.
Mit den meisten Nutzer. Das ist ja, also das ist so ähnlich, wie wir uns immer über Google aufgeregt haben vor Jahren. Und Deutschland ist der meistnutzende Google-Markt. Ich glaube, die haben Marktanteil, einen Suchmaschinenmarkt von 95%. In USA nutzen noch viele Leute Bing und Yahoo. Also da hat Google gar nicht so einen starken Marktanteil wie bei uns. Also es gibt auch immer so ein bisschen Doppelmoral, dass man sich so, aber
guter Punkt,
Also das ist ja ein Riesenthema. Ich kann dazu folgende Sachen sagen. Also einmal, glaube ich, gleich meine persönliche Sichtweise. Eine Sache, die ich jetzt neulich gelernt habe, ist natürlich auch, es liegt auch an der Struktur des Landes. Und wir sind ein überaltetes Land. Wir sind ja jetzt noch einigermaßen jung. Aber ich bin schon über dem Altersdurchschnitt. Der Altersmedian in Deutschland ist 45,5 Jahre sind wir alt.
Unter dem Median.
Ja, und ja.
Wir beide.
Ja, ich nicht. Ich bin schon über den Median, aber okay. Altersmäßig. Aber in Indien ist der Median bei 28,8.
Ja.
Also, und da ist natürlich klar, dass auch das dann eine Rolle spielt. Das ist natürlich so eine. Und natürlich auch die wirtschaftliche Beschaffenheit des Landes. Also zum Beispiel war ich gerade auf so einer Innovationsreise, die wir gemacht haben in Indien. Und da gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die nennt sich die Aspirational Society. Also eine Bevölkerungsgruppe, über die die Politik redet, über die alle Startups da reden, das ist nämlich eine Zielgruppe, die wollen hart arbeiten, die wollen was verändern, die wollen ihr Leben verändern, die akzeptieren auch, dass das Land sich verändert, dass es neue Regeln gibt und dass die wollen das verbessern und verändern. Und das ist ja was bei uns eigentlich nicht so gibt. Es gibt ja genau im Gegenteil, es gibt ja ganz so eine große Kraft der Bewahrung eigentlich, dass Leute sagen, oh, lass uns aber lieber nicht so schnell. Also da siehst du so den kulturellen Unterschied. Mhm. Das ist sicherlich eine Sache. So, die zweite ist, was kann man jetzt machen als Unternehmen? Was wir versuchen und deshalb auch der ganze Name Future Candy, diese Produkte mit diesen Technologien, mit den Reisen, ist eben Menschen, wir wollen Menschen aktivieren. Also ich glaube, das ist im Moment etwas, neben diesen ganzen Prototypen, über die ich kurz geredet habe und diese ganzen extrem neuen Technologien, geht es ja auch manchmal einfach darum, Leuten die Angst zu nehmen. Dass du sagst, guck mal hier, das ist ein humanoider Roboter, der läuft jetzt hier auf dem Event rum.
Ja.
Der ist auch gar nicht so scary. Fass ihn nochmal an.
Ja.
Und dann lachen die Leute und freuen sich, weil das ihnen die Hand gibt oder so. Totale, niedrigschwellige Sache, kannst du jetzt drüber reden. Ja, was soll das? Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass Leute eben Reaktanzen abbauen und also auch gar nicht so, dass du gar nicht mit dem Zeigefinger ankommst, sagst, wir machen jetzt Change Management, Leute, jetzt kommen hier humanoide Roboter, jetzt freundet euch mal mit denen an, sondern du gehst einfach ganz niedrigschwellig auf so ein Event mit so drei humanoiden Robotern, die dir den Kaffee ausschenken und dann sagst du, Wahnsinn, ey, ist ja hier los. Mhm. Also das gehört zu unserer Kultur und das bestellen auch Kunden bei uns. Also es gibt ja auch Kunden, die sagen, wir haben jetzt hier wieder Townhall-Meeting, wir haben Jahrestag, wir wollen mal über die Zukunft reden. Kommt ihr doch mal vorbei und bringt mal die neuesten Sachen mit. Und dann öffnen sich die Türen und dann kommen da die ganzen Mitarbeitenden rein und dann ist da irgendwie, kriegst du da dein Essen aus dem 3D-Drucker raus, du kriegst so eine Brille, die dir irgendwie den Weg weist, zur Toilette, so ungefähr. Also ich mach's jetzt ein bisschen, ich will dir nur erklären. Also und alles total niedrigschwellig. Und du siehst, oh, das funktioniert ja total gut. Und dann, das ist eine der Sachen, die wir machen. Und ich glaube, da kannst du Leute motivieren und kannst sie begeistern und ein bisschen die Angst nehmen. Und das ist sicherlich eine Sache, die wir hier zu tun haben, damit Leute nicht immer sofort sagen, boah, da habe ich jetzt aber Angst vor und weiß ich nicht, und so. Mhm.
Ich glaube, ein Schlüssel, um so Offenheit für Innovation auch zu fördern, zumindest aus meiner Sicht, ist, das irgendwie erlebbar und erfahrbar zu machen und Menschen die Situation zu geben, eigene Erfahrungen mit der Technologie auch zu machen. Was glaubst du denn, wie man das am besten fördert? Also macht man das so, wie du eben beschrieben hast, dass man den Technologie zum Spielen gibt oder?
Also es gibt natürlich diese Produkte, die so ganz niedrigschwellig sind bei uns, wo du sagst, komm, das machst du natürlich bei Leuten, die wirklich sehr wenig Vorwissen haben.
Ja.
Da eignet sich das so wie so eine Spielwiese an. Das kannst du natürlich jetzt nicht immer machen. Wenn du eine Firma hast, die sagt, wir haben hier ein Department, die kümmern sich um das Thema KI. Ja, da brauchst du jetzt nicht anfangen und sagen, guck mal, hier ist ChatGPT, sondern da musst du tiefer reingehen. Da machst du, also das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Kunde uns gegenüber sitzt und was auch die Aufgabenstellung ist. Aber ja, also wenn du, wir haben ja manchmal Kunden, die wirklich so, ich sag mal, aus dem Bereich Banken oder Versicherung oder also die wirklich so ganz am Anfang stehen.
Ja.
Und die sagen, wir haben Leute, die haben wirklich gar keine Ahnung. Da hilft es wirklich ganz niedrigschwellig, so denen zu zeigen, wie es vielleicht mal aussehen könnte. Aber wir haben natürlich auch Kunden, die einen Schritt weiter sind, die konkretere Fragen haben. Da musst du andere Produkte anbieten. Da kannst du jetzt nicht einfach da einen Roboter hinstellen. Da musst du schon ein bisschen genauer liefern. Also das hängt davon ab.
Ja. Wir haben jetzt schon dreimal KI am Rande erwähnt. Lass uns mal richtig reingehen in das Thema künstliche Intelligenz. Was ich gern von dir als erstes wissen möchte, ist, hat sich eigentlich das Thema Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz verändert? Funktioniert Innovation anders mit KI?
Also ich glaube, Innovation ist ja auch immer geprägt vom Zeitgeist. Also wir haben vielleicht mal grundsätzlich, als wir angefangen haben 2013, also ich mit der Selbstständigkeit, da waren die Bankenkrise gerade vorbei. Da war Deutschland, das waren diese Wahnsinns 10 Jahre, wo ganz viel Wachstum war. Viele Firmen haben ganz viel Geld gehabt und haben teilweise auch gemerkt, da gab es diese Begriffe wie Disruption und Transformation. Und auf dem Rücken dieser Zeit haben ganz viele Firmen damals so Labs gehabt. Da gab es Telekom-Hubraum, das gibt es heute zum Teil, gibt es die alle noch. Dann Allianz X gibt es, glaube ich, auch noch. Aber das ist alles Porsche Digital, Business Innovation bei Daimler, Klöckner I. Also es gab so einen Stahlhandel. Es gab ganz viele so Labs, teilweise waren die auch dann in Berlin und London, also gar nicht da, wo die Firma wirklich ihren Sitz hatte. Da waren dann auch ganz andere Leute angestellt und die hatten, manchmal hatten die Auftrag Startups zu finden, manchmal hatten die den Auftrag, neue Ideen zu entwickeln, manchmal hatten die einfach Spielgeld. Also das war eine wilde Zeit. Da ist zum Beispiel bei Daimler Car2Go entstanden, von Business Innovation. So, mit einer App kannst du Autos suchen und konntest die dann mieten und mit dem Handy aufmachen. Wahnsinn, das war alles totale Innovation. Mhm. Aber wenn man heute drauf guckt, denkt man so, was war eigentlich die Innovation dabei? Also es war ja eine App mit einem Sensor, der dann automatisch ein Auto geöffnet hat. Das war total revolutionär damals. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was heute wir für Aufgaben haben, ist es nicht so schwer. Mhm. Also ich glaube, so, wir waren damals in dieser Zeit, wo ganz viele Apps gebaut wurden bei den Firmen und wir waren alle, wow, jetzt hat die Deutsche Bank auch eine App und krass, das kannst du jetzt sofort hier mit Fotoscan überweisen und so. Das war so die Zeit, heute alles Standard. Und in der Zeit wurde auch ganz viel ausprobiert. Dann haben wir auch so viele Prototypen gebaut. Also ich will nur ganz kurz den Hörern und Hörerinnen erklären, um diese Frage zu beantworten. Heute ist es anders. Heute ist es schwerer, eine Innovation zu machen. Was ist denn überhaupt eine Innovation? Also erstens haben Innovationen was mit Trends zu tun. Also jetzt müsstest du dich beschäftigen mit KI. Und jetzt macht man jetzt als Funke-Gruppe zum Beispiel, baut man eine KI, eine eigene KI. Wo fange ich denn an? Also was brauche ich da überhaupt für alles? Also wäre jetzt zum Beispiel eine Frage, wenn jetzt Firmen sagen, du, ich möchte gar nicht alles mit OpenAI machen, weil das amerikanische Software ist, vielleicht auch ein geopolitisches Problem. Ich möchte auch nicht alles da reinladen. Ich möchte meine eigene. Ich habe gehört, es gibt auch Open-Source-KI. So, okay, dann bauen wir deine eigene KI. Also es ist halt deutlich komplexer geworden. Mhm. Und dadurch sind Firmen im Moment vorsichtiger. Also es gibt nicht mehr diese ganzen Labs. Sie gibt es zum Teil noch, die sind aber entmachtet worden. Da sind weniger Leute. Es gibt nicht mehr diese Testbudgets. Es gibt nicht mehr so viele Prototypen. Jetzt gibt es eher so dieses Thema, lass uns mal nachdenken. Und wie gehen wir das eigentlich an?
Sind diese Lab-Ideen vielleicht auch gestorben, weil am Ende heute Innovation deutlich mehr auf Effizienz getrieben wird? Oder man weniger bereit ist, einfach so Spielgeld in den Ring zu werfen?
Ich kann es nicht an einer Sache festmachen, aber es spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Es gab natürlich die Pandemie, dann gab es die Inflation, es gab jetzt die ganzen Krisen, diese ganzen wirklich globalen Krisen, jetzt auch natürlich mit der amerikanischen Regierung und jetzt ganz aktuell. Und die Manager, die in den Unternehmen sind, die sind ja unerfahren. Also alleine Inflation. Meine Oma, weiß ich noch, die hat mir ein Sparbuch gegeben, da war 7% Sparbuch drauf. Da war ich ganz klein. Da war das normal, dass es so hohe Inflation gab. Mhm. Ich glaube, die Manager damals, die waren erfahren, was Inflation. Die Manager, die heute, die haben überhaupt keine Ahnung von Inflation, die waren erstmal in so einer Starre. Und ich verstehe es auch, dass viele Unternehmen aus Unsicherheit erstmal sagen, du, pass auf, jetzt warten wir. Ja. Und was sollen wir machen? Welche Technologie? Und das ist sicherlich ein Grund, so ein bisschen der Einflussfaktor von außen. Mhm. Und dann der zweite Grund ist, es ist eben komplexer. Es ist eben, oh, lass uns mal 100.000 Euro in irgendwas reinstecken, reicht gar nicht mehr. Ich meine, ein Computer mit 4 Nvidia-Grafikkarten, den brauchst du. Also du brauchst ja mehrere von diesen Computern. Ein einziger davon kostet 50.000 Euro knapp. Mhm. Das heißt, okay, kaufen wir jetzt 20 Apple Vision Pros mit so einer coolen Visualization, kaufen wir ein oder zwei Nvidia-Computer, ja, stellen wir Leute ein, die KI programmieren. Das sind ja riesen Investmententscheidungen auch. Mhm. Und ich glaube, das war früher ein bisschen leichter, aber eine App hat 20.000 Euro gekostet oder so. Also ja, das ist sicherlich ein Problem. Und am Ende weiß ich es nicht.
Ja.
Ich weiß es auch nicht genau, was der Grund ist.
Ja. Ich bin ja bei der Funke Mediengruppe für das Thema KI zuständig. Und natürlich stellen wir uns auch die Fragen, was sozusagen die wichtigsten Aspekte sind beim Thema KI, bezogen auf unser Geschäftsmodell, bezogen auf unser Unternehmen. Es gibt ja so ein bisschen die Unterscheidung zwischen der Nutzung von KI, um so interne Effizienz zu verbessern, irgendwie Potenziale zu heben, Prozesse zu automatisieren,
ja,
einfach schneller und besser zu werden in vielen Dingen, die man tut. Und auf der anderen Seite hast du eben schon angesprochen, das Thema selbst KIs zu entwickeln, also vielleicht Produkte zu entwickeln, die eben künstliche Intelligenz im Kern beinhalten.
Genau.
Wie siehst du diese beiden Punkte? Was glaubst du, kann man sagen, irgendwas ist wichtiger davon für Unternehmen oder ist beides wichtig oder hängt es vom Unternehmen ab?
Ja, ja, genau, es kommt drauf an, kann man jetzt natürlich gut sagen. Ich beobachte zumindest, das ist seit jetzt ein paar Monaten dieses Thema, das zweite Thema überraschend wichtiger geworden ist. Leute jetzt sich fragen, will ich eigentlich in eine amerikanische Software rein? Oder will ich das nicht gleich mit Open Source bauen, dass das alles in Deutschland souverän gehostet wird, in der reinen deutschen Cloud?
Ja.
Oder so. Das ist sicherlich ein Thema, das neu ist. Und die Fragen, und natürlich ist es dann auch nicht so gut, weil du ja, eine OpenAI ist ja schon wirklich sehr gut. Also mit denen zusammenzuarbeiten wäre ja einfacher eigentlich.
Ja.
Also das ist sicherlich eine Frage, aber leichter ist ja das erste Thema. Erstmal effizienter werden. Nur was heißt das eigentlich genau? Also wo drin wirst du effizienter? Du kannst besser Texte formulieren, du kannst Bilder schneller machen. Ich glaube, da muss man sich fragen als Unternehmen, gerade als Funke-Gruppe, als Mediengruppe, wo wollt ihr eigentlich effizienter werden? Also weil ihr wollt ja nicht die Inhalte mit KI schreiben lassen. Oder? Das geht ja auf gar keinen Fall. Also,
absolut.
Na, das ist ja ein Verbot sogar. Ich würde sagen, gerne in der Recherche, aber absoluter Verbot im Frontend bei Funke, nix KI, es muss alles human-mäßig sein, würde ich sagen. Und zweite auch Bilder. Ich würde KI-Bilder komplett verbieten. Also machen wir bei Future Candy auch, dass wir sagen, wir haben in keinem Newsletter mehr, gar nichts mehr mit irgendwelchen generated Bilder. Weil das die Augen, ich finde es auch, ich kann es nicht mehr sehen, persönlich. Aber ich glaube, dieses Effizienzthema ist absolut da. Und die Frage ist so ein bisschen, wo fängt man an? Fängt man an bei dem Thema Arbeitsverträge oder überhaupt irgendwelche Vertragswesen, Ausschreibungen? Da kann man Textbausteine, sowas kannst du natürlich super gut erzeugen. Kannst Workflows machen. Also kannst sagen, guck mal hier, da kommt eine Rechnung rein. Die wird dann gecheckt oder die wird im CRM abgelegt. Dann geht sie direkt im Einkauf. Das war früher, waren das irgendwie Human Processes, wo irgendeiner noch eine Mail weiterleiten muss, irgendwas hochladen musste oder so. Sowas kannst du natürlich echt gut machen mit KI. Und das würde natürlich auch für Unternehmen helfen. Ich meine, ihr seid ja auch im harten Wettbewerb. Funke, Werbebudgets sind nicht, die wachsen nicht an den Bäumen. Ja, also da hilft euch das, glaube ich. Also das wird die deutsche Wirtschaft auch befördern. Also, und da würde ich sagen, würde ich auch einfach jetzt schon amerikanische Plattformen nehmen. Aber um dann so das Herzstück eures Contents oder unseres Contents, unserer Sachen, da würde ich jetzt nicht amerikanische Software nehmen, glaube ich, Stand heute.
Eine eigene KI zu bauen, beziehungsweise weiterzuentwickeln oder Produkte mit KI zu bauen, ist, glaube ich, auch eine Riesen-Challenge. Gibt es da Dinge, die du im Kopf hast,
also
wie sich der Markt entwickelt und was man eigentlich mit KI bauen kann.
Also wir reden ja davon, also wir in unseren Vorträgen oder reden wir immer so ein bisschen, um den Leuten klar zu machen, wie crazy das noch wird. Es gibt für mich so drei Szenarien, was man sich, was zum Beispiel im Dienstleistung und Medienbereich und Servicesbereich passieren wird. Also ich fasse jetzt hier mal zusammen. Also wie interagieren wir mit Medien, wie interagieren wir mit Banken, mit Versicherungen, mit Retail, also E-Commerce in Zukunft. Szenario 1 ist, es gibt überall Chatbots. Also ich bin User, mein Handy hat ganz viele Apps und ich gehe jetzt auf die Hamburger Abendblatt-App und dann ist da so ein, vielleicht ist da so ein Face und sagt so, ey Nick, da bist du ja wieder. Ich kenne ja schon deine Gewohnheiten hier, wir haben da mal zusammengestellt, der redet vielleicht sogar mit mir. Ja, vielleicht sagt er auch, du liest ja gerne, ich habe jetzt hier mal für dich. Und dann gehe ich zur Lufthansa. Da ist dann auch so ein Chatbot. Ey, moin, du willst wieder was buchen? Sag doch mal, was willst du denn haben? Ja, ich hätte gerne einen Flug nach München, dann und dann. Dann gehe ich zur Bahn, das Gleiche und so weiter und so fort. Und alle haben diese Chatbots. Das ist, und das sind alles KIs im Frontend. Und dann ist das aber für mich als User ja schrecklich. Also, aber ich, irgendwann wird es schrecklich, weil ich ja mit jedem da interagieren muss und überall immer ist die gleiche Diskussion. Ich habe jetzt gerade einen Flug bei Lufthansa, kannst du mir ein Hotel, weil der ja nicht weiß, weil die Chats sind ja, ja unabhängig voneinander. Ja. So, das ist Szenario 1. Passiert das? I don't know. Szenario 2 vorstellbar wäre, ich habe auch Agents als KI. Also das
als
heißt,
User sozusagen.
Sorry, ja. Genau. Ich habe 4, 5, 6 Agents, vielleicht habe ich auch nur einen Agent. Mhm. Und das wäre die Idee, dass ich in diesem Agent, der ist auch abgesichert von mir aus über Cyber Security, lade ich auch alles rein. Da sind alle meine, das ist meine Bestellhistorie in verschiedenen Plattformen, da sind meine Gesundheitsdaten. Ich weiß auch, das ist ein Wallet, entweder das ist nur auf meinem Handy gehostet oder es ist sichere deutsche Cloud oder so. Und jetzt kann ich diesem...
Oder halt Apple.
Oder ganz genau, das kommt gleich drauf. Und ich kann diesen Agents, die da drauf sind, sagen, so, da gibt es verschiedene. Vielleicht gibt es einen Agent, der heißt irgendwie Anna, das ist mein Arzt, der macht alle meine Arzttermine mit DocLib und mit den, weil ich ja mit Vorsorgeuntersuchungen und so weiter. Dann gibt es einen, das ist meine Ökotrophologin. Immer wenn ich irgendwo ein Restaurant reservieren will, sagt die, Achtung, die Speisekarte habe ich gerade durchgelesen.
Ist nicht so viel Fleisch.
Ja, irgendwie sowas. Und dann gibt es meinen Manfred, mein Buchhalter, der sagt, du, die Schuhe kannst du jetzt gerade nicht kaufen diesen Monat, warte nochmal ab. Also, die interagieren mit, und dann sage ich so, pass auf, ich sage in mein Wallet rein, du, ich möchte gerne eine Reise nach München machen, kannst du das für mich vorbereiten? Irgendwie so im Juni, dann und dann, ich muss auf jeden Fall da zum Mittagessen mit Paul.
Ja.
Und dann reden die mit den ganzen Chatbots. Also das sind dann so Agentic AIs. Dann rufen die bei Lufthansa an und sagen, pass mal auf, hier, der Kollege braucht einen guten Flug. Und das läuft so im Hintergrund. Und dann mache ich wieder mein Handy an und dann sehe ich, was die da für mich vorbereitet haben. Ich kann dann das alles freigeben. Es entscheiden die nicht für mich. Ich entscheide es selber. Aber es gibt eben noch, es gibt verschiedene Marken. Ich könnte auch immer wieder zu Lufthansa selber gehen und sagen, ich rufe da mal, ich oder mit.
Okay.
Ne? Aber das ist so Szenario 2. Jetzt kommen wir zu Szenario 3. Es gibt das alles nicht mehr. Es gibt nur noch ein Interface. Also ähnlich wie eben. Ich habe eine Wallet, da sind alle meine Daten drin, da gibt es aber nicht verschiedene Agents, sondern es gibt nur noch einen einzigen. Und es gibt dann gar keine der weiß alles über mich oder dieses Ding weiß alles. Und es gibt gar keine Interfaces mehr. Ich brauche auch gar keine Apps mehr. Es gibt nur noch dieses eine Ding. Und der interagiert im Hintergrund mit irgendwelchen Airlines, mit irgendwelchen Restaurants, mit irgendwelchen Taxiunternehmen. Es gibt auch keine E-Commerce mehr, wo ich sage, oh, jetzt gehe ich mal und browse mal so ein bisschen. Ja. Vielleicht gibt es das noch, aber eben nicht mehr zum Kaufen. Also ich kann dann weiterhin auf irgendwelche E-Commerce-Seiten gehen, kann ich mir so angucken, das sieht ja cool aus. Mhm. Und dann kann ich meiner AI sagen, du, hier diese drei T-Shirts, die gefallen mir vom Look, merkt er sich, wenn ich später mal sage, erinnere mich vielleicht, du, ich habe seit 3 Jahren hast du keine T-Shirts mehr gekauft.
Ja.
Ich würde dir mal raten, welche zu kaufen. Ich bestelle mal welche, du hattest dir noch mal welche gesagt. Also das ist ja auch die Idee von Apple Intelligence. Du hast gerade gesagt, Apple.
Ja.
Apple möchte ja mit dem iPhone, dass das genau sowas ist.
Absolut.
Also die sind okay damit, wenn sie den App Store abschaffen, Apps alle weg. Und es gibt nur noch das Device.
Ja.
Und ich sage, hey Apple, ich muss jetzt das. Und er verbindet sich dann im Hintergrund mit allen Services. Und das wäre natürlich auch interessant für euch. Also die Medienunternehmen haben dann irgendwie, da gibt es eine Meta-KI, die dann bei euch Inhalte zieht, weil ich mich informieren will. Dann gibt es die E-Commerce-KIs, die dann mit den ganzen Herstellern reden, die vielleicht direkt in China dann ein T-Shirt für mich bestellen. Das wird gar nicht mehr auf Lager gehalten. Also wilde neue Welt.
Ja.
Das könnte Szenario 3 sein.
Ja.
Und die Läden hier in Hamburg oder so, diese Shopping, die gibt's noch, da kann man gar nichts mehr kaufen. Da geht man so rein und dann kann man sich mal ein bisschen so browsen am Samstag, dass man so, oh, guck mal, was hier so gibt. Aber du gehst wieder raus, weil du kaufen musst du da gar nichts mehr. Crazy, so könnte es werden. Und das nennt sich dann, diese letzte Beispiel nennt sich AI2C, also nicht mehr B2C, sondern AI2C. Das könnte werden in Zukunft.
Super spannend. Ich glaube, alle drei Szenarien würden für viel Disruption sorgen. Wahrscheinlich sozusagen das dritte für
ja, aber,
die
ey, aber Paul, ich sag dir, aber, wir haben, ja. Du hast keine Vorstellung, was da jetzt gerade passiert. Schulen werden sich verändern. Ja, wir brauchen ja eine andere Art von Bildung, weil du brauchst,
ja?
Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das ausgeht. Brauchen wir denn noch diese Bildung, wo man wirklich alles lernt? Also
wie geht's dir damit?
Ich finde das auf. Ich finde, also ist, glaube ich, eine generational chance für dich und mich, noch mehr, weil in den nächsten 25 Jahren wird die Welt sich extrem verändern, behaupte ich. Und ich glaube, einiges wird auch bleiben. Es gibt auch einen Gegentrend.
Hast du Angst oder bist du...
Nee, ich finde es jetzt ganz interessant.
Findest du gut, ne?
Aber vor allen Dingen auch, weil ich glaube, es gibt natürlich auch einen Gegentrend. Es wird zum Beispiel auch sein, ich vermute, ihr als Funke werdet auch irgendwann wieder sagen, bei uns gibt es ein gedrucktes Hammurabi-Blatt, nur mit Humans. Humans haben das alles gemacht.
Als Premium-Produkt.
Ja, und Leute werden sagen, oder nimm in Beiersdorf aus Hamburg.
Ja.
Die werden sagen, bei uns ist die Rezeptur von Humans gemacht, die Verpackung ist von Humans Design.
Absolut, ja.
Und das ist auch drauf. Alle sagen so, ey geil. Ja. Und es gibt Läden, wo wieder Humans arbeiten. Und so. Also es gibt auch einen Gegentrend natürlich.
Ja. Ja.
So, es wird beides, glaube ich, nehmen, logisch.
Ja, absolut. Bevor wir jetzt in jede dieser Szenarien nochmal in die Tiefe einsteigen, würde ich sagen, ich danke dir erstmal total für die Insights rund um das Thema Innovation. Hat echt sehr viel Spaß gemacht bis hierhin.
Ja.
Wir haben jetzt noch einen letzten Programmpunkt im Podcast, aha, den wir jedes Mal sozusagen durchführen. Und das ist eine 10-Fragen-Speed-Fragerunde.
Okay.
Bist du bereit?
Weiß ich nicht.
Wollen wir starten? Sollen wir reingehen?
Okay, ja. Okay. Ich weiß nicht, was mich erwartet hier.
Ja, let's do it. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Perplexity aktuell.
Sehr gut. Was war dein letzter Prompt?
Kurze Antwort oder lange? Also ich habe nämlich einen geilen Lifehack. Kann ich hier den...
Okay, hau den noch raus.
Du gehst in dein Handy auf die Sprach-Memo-App und kannst da alles rein und sagen, deine wilden Gedanken, ja, ich habe mal eine Idee für ein Konzept, ich würde gerne Punkt 1 das und das machen, Punkt 2 das und das, nee, warte mal, bei Punkt 1 noch das. Also wirklich so ein Kauderwelsch, gehst da rein, dann kopierst du, ist automatisch ein Transkript, das kopierst du in ChatGPT rein und dann hast du da eine super aufgearbeitete Liste. Mega Life Change für mich.
Okay.
Also die Frage ist, das sind halt meine Prompts, aber um es kurz zu machen, was war mein Prompt? Bitte erzeuge eine Liste zu allen Herstellern von humanoiden Robotern. Habe ich gerade heute Morgen gepromptet.
Super spannend. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Dass ich alle Sprachen verlerne, so dass ich nur noch und dass ich wirklich mein Wortschatz sich reduziert.
Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Also auch gerade mit der Google Developer I.O. jetzt und irgendwie Live-Translation im Google Meet Call.
Es gibt auch diesen Meme, wo du sagst, so im Jahr 2030, wie wir, wenn wir Danke sagen wollen, dann so, danke. Und dann kommt so ein cooler, vielen Dank für die, na. Also man verliert die Sprache.
Ja, eigentlich auch schon jetzt, ja. Wie man da teilweise so reinrotzt, sag ich mal, in so ein Chat-Interface. Gut, wir wollen bei den Speed-Fragerunden bleiben. Was ist denn deine größte KI-Hoffnung?
Dass bewiesen ist ja, dass Fake News weggehen und Verschwörungstheorien.
Okay. Cool.
Das, weil du ja, wenn viele Leute auf ChatGPT sind, dann kriegen sie ja wirklich Fakten. Diese Halluzinieren ist ja weg. Mhm. Das ist wirklich Wahrheit tatsächlich, dass das unterstützt wird. Echte Fakten.
Cool, ja. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
KI kann keine Verantwortung übernehmen.
Mhm.
Also, wenn wir beide sagen, wir gründen jetzt ein Unternehmen, wir wollen das irgendwie hier, lass uns das machen, das kann KI nicht. KI kann kein Projekt übernehmen, die kann nichts steuern, ruft dich nicht am Handy an, sagt du, ey, du wolltest heute Morgen noch das und das machen. KI kann nichts treiben.
Mhm.
KI ist einfach nur
guter Punkt
im Hintergrund. Und Verantwortung übernehmen, auch übrigens bei Diagnosen, was wir vorhin hatten, wird in Europa immer ein Mensch. Am Ende wird, wenn ich Krebs habe, der Letzte, der da irgendwas sagt, was gemacht wird, ist ein Mensch.
Ja. Apropos off the record, hast du schon mal selbst KI-Musik erstellt?
Ja, haben wir. Wir in den Masterclasses zeigen wir verschiedene Tools und dann prompten wir, und bei Future Candy eignet sich das auch krasserweise, man kann es nicht unterscheiden. Man kann es wirklich nicht. Ich habe neulich was gepromptet, das habe ich ja mal vorgestellt. Und eine Frage, ey, das ist ja cool, wer ist denn das? Mhm. Also ich finde das schon heftig wie Musik.
Krass, oder?
Ja.
Ja. Das wird oder ist schon das KI-Buzzword von 2025.
Agentic AI.
Das größte Highlight in der KI-Branche?
Dass Open Source zurückkommt. Dass die großen Player, das hat doch Sam Altman gesagt, vielleicht war er zu früh.
Und ja.
Das ganze Investment ist dahin, weil alle nur noch, auch die Funke-Gruppe vielleicht.
Auf Open Source setzt, so ist es, kann ich nur unterstreichen. Größter Flop der Branche?
Ja, schwer zu sagen. Aleph Alpha vielleicht im Moment leider aus Deutschland. Also gemeinerweise.
Ja, lassen wir mal so stehen. Und letzte Aufgabe, vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird
das Leben verbessern.
Sehr gut. Vielen Dank, Nick. Schön, dass du dabei warst.
Ja, danke. Cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Absolut.
Danke für die Einladung.
Sehr gern.